Hallo liebe Mosaik, ich bin Chris, meine Hauskirche nennt mich auch Äppler, weil es anscheinend echt viele Chrises gibt in der Mosaik. Und ich darf heute mit euch einen richtig coolen Bibeltext anschauen. Ich hoffe, ihr habt schon Exodus 24 gelesen und ich freue mich schon richtig drauf. Vor circa 3 Wochen hat Tobi darüber geredet, wie Gott sich Mose als ich bin der, als der ich mich erweisen werde, vorstellte und ihm versprochen hat, ich werde immer bei dir sein. Letzte Woche hat Helena über Gottes Heiligkeit geredet und das Problem, dass Gott sich einerseits nähern möchte seinem Volk, aber seine Heiligkeit es nicht zulässt. Und das Thema Heiligkeit ist echt schwierig und ich bin da manchmal auch noch mit zu meinem Kämpfen mit diesem Thema und ich würde dich einfach ermutigen, wenn du damit da Fragen hast oder ein Problem damit hast, geh mal auf YouTube und schau dir das Video über Heiligkeit an von Bibelprojekt Deutschland. Es ist echt cool, es war echt informativ und mir hat es echt sehr, sehr geholfen damit. Lena hat letzte Woche noch dieses coole Bild vom Puzzle verwendet, dass die Bibel wie ein Puzzle ist und dass jede Bibelstelle wie ein neues Puzzleteil ist. Und wir müssen die Bibel immer als großes Ganzes sehen. Aber jetzt dürfen wir dieses neue Puzzleteil uns heute anschauen und eine neue Charaktereigenschaft Gottes entdecken. Ich freue mich schon richtig drauf, das wird richtig cool. So, nachdem Gott sich nun fast schon letzte Woche wie so in einem krassen Film in einer Wolke auf dem Berg Sinai niedergelassen hat, gibt er Israel jetzt eine Reihe von Geboten, wie sie als ein heiliges Volk und auch als ein Volk von Priestern leben sollen. Das Ding ist, Priester sind ja eigentlich nicht auf Distanz, sie sind immer ganz nah an Gott. Aber das war irgendwie nicht so. Doch, das sollte nicht so bleiben. Das sollte nicht so bleiben, dass sie am Fuß des Berges stehen und Gott immer noch da oben ist. Das sollte nicht so bleiben. Sie sollten ihm ganz nah sein. Sein Ziel ist es, mit seinem Volk in Gemeinschaft zu sein. Nachdem dann Mose diese Gebote empfangen hat, ging er mit dem Volk, beziehungsweise mit den Vertretern des Volkes auf den Berg. Von den Kapiteln 19 bis 24 ist das alles ein Teil einer Bundesschlusszeremonie. Und jetzt kommt sozusagen der krönende Abschluss davon. Mose und die Repräsentanten des Volkes sollen sich Gott nähern. Doch es gibt immer noch diese Distanz zwischen Gott und seinem Volk. Denn nur Mose darf sich nähern. Mose ist immer noch Stellvertreter des Volkes und das Volk darf sich nicht nähern. Doch Gott will das jetzt ändern. Und genau das passiert jetzt. Mose geht zu Gott und kommt wieder runter und erzählt die Gebote Gottes vor dem Volk. Und wichtig ist, wenn wir uns diese Gebote anschauen, dass sie für uns vielleicht teilweise ein bisschen komisch, fremd, teilweise sogar grausam sich anhören können. Aber doch für den damaligen Kontext und für die damalige Zeit war es eigentlich einfach angemessen. Was jetzt hier passiert, ist so wie ein Handelsabkommen zwischen so zwei Großhändlern. Es gibt einen Stellvertreter, der zwischen den beiden Parteien vermittelt und sie gegenseitig ihre Anforderungen kommuniziert. Und jetzt, nachdem das Volk sozusagen die Anforderungen Gottes gehört haben, ohne lang zu überlegen, sagten sie, dass sie alles was tun wollen, was Gott ihnen aufgefordert hat. Ja, die Israeliten begrüßen es als ein Geschenk ihres Gottes, sagt ein Kommentator. Doch die Frage entsteht, warum braucht es überhaupt Gebote in einer Beziehung mit Gott, um in einer Beziehung mit Gott zu leben? Warum freut sich Israel überhaupt über Gebote? Was ist denn genau die Aufgabe von Geboten und Gesetzen in der Beziehung zu Gott? Hans-Peter Reuer, ein echt cooler Prediger, den ich wirklich mag und der mich echt viel geprägt hat, hat einmal erzählt, wie er spazieren gegangen ist, hat ein bisschen gebetet, hat darüber nachgedacht, boah, es ist richtig cool, dass ich meine Frau lieben kann, indem ich sie anfassen kann, indem ich ihr nah sein kann, indem ich für sie sorgen kann, indem, wenn sie krank ist, ich mich um sie kümmern kann, dass ich ihr ein Geschenk geben kann. Doch bei Gott ist das irgendwie nicht ganz so. Ja, wie liebt man denn einen Gott eigentlich? Man kann ihn nicht anfassen, noch sehen oder irgendwelche Geschenke ihm geben. Und ich glaube, was Gott jetzt hier mit den Geboten macht, ist ja, dass er den Israeliten einen Weg gibt, ihn zu lieben, indem sie seine Gebote halten. Es ist die Möglichkeit, seinem Gott seine Liebe auszudrücken. Gleichzeitig zeigen die Gebote auch, wie man untereinander lebt. Sie ermöglichen, dass man in einer Gesellschaft sich einander lieben kann und wie man geliebt, liebend miteinander umgehen kann. Israel nimmt diese Gebote direkt an. Auch weil sie jetzt einen Weg haben, Gott zu zeigen, dass sie es ernst meinen und ihn lieben. Und gleichzeitig, weil das Halten der Gebote auch Ordnung und Leben bedeutet im eigenen Volk. Auch Jesus greift diese Gebote auf und sagt im Johannesevangelium: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und an einer anderen Stelle sagt er: Das ganze Gesetz ist damit zusammengefasst, wenn du Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wir kennen alle die goldene Regel. Also alle diese Gesetze sind damit zusammengefasst, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst und Gott lieben. Wie das genau aussah, hat jetzt Mose dem Volk erzählt. Und nun geht's weiter. Der nächste Schritt im Handelsabkommen kommt sozusagen. Jetzt kommt das eigentliche Unterschreiben des Vertrages. Was jetzt passiert, ist vielleicht für uns ein wenig komisch oder kann auch unverständlich klingen. Doch wir müssen diese tiefe symbolische Bedeutung dahinter erkennen. Mose nimmt also das Blut der geschlachteten Tiere und sprengt etwas davon auf den Altar und fragt das Volk dann nochmal: Wollt ihr diese Gebote halten? Und dadurch, dass er nochmal fragt, wird es klar, dass das Volk das freiwillig will. Denn Gott will eine freiwillige Beziehung mit diesen Menschen eingehen. Er will nicht, dass sie gezwungen werden oder irgendwas. Gott wollte das sicherstellen. Danach sprengt Mose das Blut auf das Volk, beziehungsweise auf die Repräsentanten. Es ist schon komisch, was soll dieses ganze Blutgesprenkel? Es ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist das. Es bedeutet einerseits nun die enge Verbindung zwischen Gott und seinem Priestervolk. Das Volk ist nun an Gott gebunden. Fast wie ein Blutschwur bei Harry Potter, der auf keinen Fall gelöst werden kann. Ich will jetzt nicht rumnörden, aber ein Blutschwur. Andererseits zeigt es auch, dass dieser Bund eine Sache von Leben und Tod ist. Es ist etwas Schwerwiegendes. Das Volk soll sich bewusst werden, in was für eine Beziehung es gerade hineingeht. Gott verspricht, dass wenn sie seinen Bund halten, dass er mit ihnen sein wird, dass er unter ihnen wohnen wird. Es ist ihm so wichtig zu zeigen, dass dieser Bund nicht mehr aufgelöst werden kann, egal was Israel macht. Das wird symbolisiert durch das Fließen des Blutes. So, der Bund ist jetzt abgeschlossen. Die beiden Handelspartner haben sich sozusagen geeinigt. Doch was jetzt daraus folgt, das ist das Wichtige. Nachdem nun das Volk mit dem Blut besprengt wurde, dürfen sie in die Gegenwart Gottes. Es ist krass zu sehen, dass gerade eben noch das Volk nicht zu Gott gehen dürfte, sondern musste auf Mose warten als deren Stellvertreter. In Kapitel 19 mussten die erschossen werden, wenn sie den Berg anfassten. Das ist unfassbar. Doch jetzt? Es ist so cool, was jetzt passiert. Es ist so interessant. Der Autor versucht nun etwas zu beschreiben, was eigentlich unmöglich ist. Denn immer wieder wird im Alten Testament davor gewarnt, dass ein Mensch Gott sieht. Weil das darf er eigentlich nicht. Das darf er nicht. Denn wie Helena letztes Mal schon gesagt hat, ist Gott wie eine Sonne, der man eigentlich nicht zu nahe kommen darf. Doch jetzt hat sich dieser Status zwischen den beiden Parteien verändert. Israel ist jetzt das Volk der Priester und hat das Privileg, in Gottes Gegenwart zu sein und ja, sogar zu essen. Ich finde es so ein cooles Bild, darüber nachzudenken, darüber, dass man in der Gegenwart Gottes einfach essen darf. Das ist so cool. Und plötzlich ist aber alles anders. Sie dürfen endlich in die Gegenwart Gottes. Des Gottes, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Der Gedanke, dass der allmächtige Gott sich auf einen Bund mit seinem Volk einlässt, ist heute wie damals etwas Unfassbares. Ja, Jahwe, der Gott Israels, erwies sich als ein Gott, der eben dies tut, ein Bund mit Menschen schließen. Die Israeliten haben das Blut von Stieren und anderen haben durch das Blut von Stieren und anderen Tieren den Bund besiegelt. Gott schuf einen Weg, um mit ihnen Gemeinschaft zu sein, um sogar mit ihnen zu essen. Seit dieser Zeit hat sich vielleicht in unserer Gesellschaft, in unserem Verständnis einiges geändert. Doch eine Sache ist gleich. Auch wir waren ausgeschlossen aus der Gemeinschaft Gottes. Ich schaffe es täglich nicht, meinen Liebsten zu lieben, geschweige denn Gott. Ich schaffe es nicht auf diesen Berg drauf. Ich komme nicht auf diesen Berg. Ich kann da nicht hin. Doch Gott hat wie damals auch einen Weg gefunden. Ein Weg, der sogar so viel besser ist als das Opfern von Tieren. Wie bei den Israeliten hat Gott die Initiative ergriffen. Das ist ganz wichtig. Gott hat die Initiative ergriffen und hat uns aus unserem Ägypten geführt und seinen eigenen Sohn Jesus gesendet, damit er jetzt die Rolle des Opfertieres übernimmt, indem sein Blut am Kreuz für uns geflossen ist. Indem nun wir, wie die Israeliten, aus freiem Willen Ja zu diesem Bund sagen, den Gott mit uns durch seinen Sohn schließt, können wir endlich in seiner Gegenwart sein. Ja, wir dürfen in seiner Gegenwart sein, in Gemeinschaft mit ihm und unseren Mitmenschen. Doch Jesu Blut war so viel besser als das von Stieren, denn wir dürfen darauf vertrauen, dass das Blut Jesu, das Blut des Sohnes Gottes uns in einen Bund mit uns einen Bund geschlossen hat, und dieser Bund kann nicht mehr aufgelöst werden. Durch nichts kann diese Beziehung aufgelöst werden. Jesus hält uns fest für immer. Punkt. Ja, und genau das feiern wir im Abendmahl. Gottes Initiative, in der er seinen Sohn gesandt hat, damit wir endlich mit ihm, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben können, damit wir mit ihm auf dem Berg sein können und essen können. Wir können jetzt nun mit Christen gemeinsam mit Gott sein Werk feiern. Im Abendmahl können wir das feiern, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Durch das Fließen seines Blutes können wir jetzt Gemeinschaft haben mit Gott. Ja, Jesus sagt selbst, als er den Kelch nahm, kurz bevor er gekreuzigt wurde: Dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Ja, und auch hat Gott uns Gebote gegeben, die, indem wir sie ernst nehmen und versuchen, sie zu halten, wie unsere Liebe Gott ausdrücken können und die uns auch gleichzeitig zeigen, was es heißt, liebevoll mit unseren Mitmenschen umzugehen und sie wirklich zu lieben. Wir wissen, egal was wir machen, dass Jesu Blut diesen Bund besiegelt hat und wir dadurch in der Gemeinschaft mit Gott, ja, und mit unseren Mitmenschen sein dürfen. Amen.